SRF 1.
«12.30 Uhr Radio SRF, ich begrüße Sie zum Rendezvous. Das sind die Mittagsthemen. In der Ostukraine regiert nach wie vor die Gewalt. Mindestens 150 Separatisten sollen getötet worden sein. Auf in höhere Sphären. Der Schweizer Rüstungs- und Technologiekonzern RUAG setzt immer mehr auf die Raumfahrt.
Nur dank dem internationalen und dem Zivilgeschäft sind wir heute in der Lage, den immer kleiner werdenden Anteil der Armee an unserem Geschäft auszugleichen und die Armee mit dem zu versorgen, was sie braucht.
Sozusagen ein Flug in die Zukunft im Gespräch mit RUAG-Chef Breitmeier. Dann
klare, transparente Positionen sind viel wichtiger als die Versuche, etwas zu verstecken, das man plötzlich wie ein Kaninchen aus dem Hut rausholt.
Roberto Balzaretti ist Schweizer Botschafter bei der EU in Brüssel. Einblicke in die Arbeit eines Krisenmanagers. Und brutale radikale Gruppierungen wie ISIS prägen das Bild des Islams im Westen. Aber
es ist nicht so, dass sie dauernd mit dem Koran fuchteln. Das sind eben neue Entwicklungen, die jetzt gekommen sind, gerade mit dieser ISIS oder IS. Eben Leute, die glauben, so wie Sie das verstehen, was im Koran steht, sei es islamisch.
Sagt Hartmut Fähndrich, Erstübersetzer arabischer Literatur und Gast im Tagesgespräch um 1. Im Studio sind Brigitte Kramer und Bettina Studer mit den Nachrichten.
Im Osten der Ukraine hat es bei schweren Kämpfen offenbar zahlreiche Tote gegeben. Ukrainische Regierungstruppen berichteten von mindestens 150 getöteten Aufständischen. Auch zwei ukrainische Soldaten seien ums Leben gekommen, hieß es. Eine Bestätigung dieser Angaben liegt bisher nicht vor. Seit dem Ende der Waffenruhe am Montagabend nehmen ukrainische Truppen wieder Städte in den Regionen Lugansk und Donetsk unter Beschuss. Dort kämpfen prorussische Separatisten für die Unabhängigkeit. Andy Coulson, der frühere Chefredaktor der inzwischen eingestellten britischen Boulevardzeitung News of the World, ist von einem Gericht in London zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Coulson sei der Hauptverantwortliche einer Abhöraffäre, der zahlreiche Politiker, Mitglieder des Hofs und andere Prominente zum Opfer gefallen seien, begründeten die Richter das Urteil. Der Skandal um mehr als 600 abgehörte Mobiltelefone hat in Großbritannien hohe Wellen geschlagen. Vor allem darum, weil Coulson nach seiner Chefredaktorenzeit als Kommunikationschef des britischen Premiers David Cameron tätig war. Dieser entschuldigte sich inzwischen öffentlich dafür, Coulson eingestellt zu haben. In Bolivien hat das Parlament grundsätzlich Ja gesagt zur Kinderarbeit ab dem Alter von 10 Jahren. Gemäß dem neuen Gesetz müssen Firmen aber für die körperliche und geistige Gesundheit ihrer jungen Angestellten garantieren. Bisher war Kinderarbeit erst ab einem Mindestalter von 14 Jahren erlaubt. Kritiker bezeichneten diese Regelung aber als realitätsfern. Der Ombudsmann des Landes hatte die Herabsetzung des Kinderarbeitsalters vor dem Parlamentsentscheid als Verstoß gegen die Menschenrechte bezeichnet. In Hongkong hat die Polizei 5 Organisatoren der prodemokratischen Proteste festgenommen. Ihnen werde Behinderung von Polizeiarbeit vorgeworfen, teilte die Organisation Civil Human Rights Front mit. Die Proteste hatten am Dienstag stattgefunden, anlässlich des Jahrestags der Rückgabe Hongkongs an China. Dabei hatten Tausende das Recht auf freie und direkte Wahlen in der autonom regierten chinesischen Sonderverwaltungszone gefordert. China will die Kandidaten kontrollieren. Die Länder Westafrikas wollen die schwere Ebola-Epidemie in der Region mit einer länderübergreifenden Strategie bekämpfen. Darauf einigten sich die Teilnehmer einer Konferenz in der ghanaischen Hauptstadt Accra. So soll die Weltgesundheitsorganisation WHO ein Kontrollzentrum in Guinea eröffnen. Dieses Zentrum soll als Koordinationsplattform zur Bekämpfung der Krankheit dienen. Zudem sollen mit Aufklärungskampagnen Politiker und religiöse Anführer eingebunden werden. Viele Menschen in Westafrika kennen die Seuche nicht und bringen Kranke oft nicht zum Arzt. Die Hinterlassenschaft des verstorbenen deutschen Kunstsammlers Cornelius Gurlitt wirft weiterhin Fragen auf. Zur Klärung dieser Fragen hat der Stiftungsrat des Kunstmuseums Bern nun eine Anwaltskanzlei beauftragt. Ziel deren Arbeiten ist es, eine Grundlage für den Entscheid zu schaffen, ob das Museum das Erbe ausschlagen oder annehmen soll. Da die Kanzlei dafür voraussichtlich die gesamte 6-Monate-Frist benötigt, wird die Entscheidung erst gegen Ende Jahr erwartet. Das Wetter: heute entstehen Schauer und Gewitter, teilweise mit Hagel- und Sturmböen. Es wird 26 bis 29 Grad warm, mit starkem Föhn sind bis 31 Grad möglich. Morgen Samstag wechseln sich dichte Wolken und kurze sonnige Phasen ab, gebietsweise wird es nochmals nass. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 27 Grad.
Uhr, das gibt es gleich bei uns. Zu Besuch bei jenem Mann, der das Ja zur Zuwanderungsinitiative in Brüssel vertreten muss, bei Botschafter Roberto Balzaretti. Wieder fließt in der Ostukraine Blut. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten über die trüben Aussichten auf eine dauerhafte Waffenruhe. Nur wenige, die Arzt oder Ärztin werden möchten, ergattern einen der raren Studienplätze. Dabei herrscht doch Ärztemangel. Und wenn morgen die Tour de France beginnt, ist auch wieder einmal ein Schweizer Team am Start. Und das ist bemerkenswert. Er haust sozusagen in der Höhle des Löwen bei der EU, Roberto Balzaretti. Er vertritt die Schweiz als Botschafter in Brüssel. Und Herr Balzaretti hat derzeit eine äußerst heikle Phase zu bewältigen. Schließlich geht es um alles oder nichts zwischen der Schweiz und der EU. Regeln auch künftig bilaterale Abkommen die Beziehungen der beiden? Oder ist dieser bilaterale Weg schon bald am Ende nach dem Ja zur Zuwanderungsinitiative? Was macht Botschafter Balzaretti in dieser Phase mit ungewissem Ausgang? Wie taktiert, wie lobbyiert er? EU-Korrespondent Urs Bruder hat Roberto Balzaretti getroffen.
Roberto Balzaretti erinnert sich gut an einen Tag im Frühling vor 22 Jahren.
Das war am 25. Mai 1992. Damals war ich als Stagiaire da und ich habe in der Tat diese Briefe getragen bis zum Gebäude des Ratssekretariats. Und ja, das ist aktenkundig.
Bei diesen Briefen handelte es sich um das Gesuch des Bundesrates um den Beitritt der Schweiz zur EU, die damals noch die EG war. Balzaretti war 27 Jahre alt. Sein Chef wollte das Gesuch mit ihm übergeben, dem jüngsten Mitarbeiter der Schweizer Mission in Brüssel.
Ich glaube, es gab einen Enthusiasmus, ist vielleicht ein großes Wort, aber man ging davon aus, dass wir mit den anderen, mit Schweden, mit Finnland, mit Österreich, Beitrittsverhandlungen aufnehmen würden.
Doch es kam dann sehr schnell, sehr anders. Ein halbes Jahr später verwarf das Schweizer Erfolg sogar den Beitritt zum EWR. Heute ist Balzaretti 49 Jahre alt und selber der Chef der Mission. Doch wo er einst von Beitrittsverhandlungen träumte, kämpft er seit dem Jahr zur Zuwanderungsinitiative vom 9. Februar um den Erhalt des bilateralen Weges.
Unmittelbar nach dem 9. war in der Tat die Reaktion der EU eine sehr direkte und eine sehr besorgniserregende für uns. Nicht, weil die EU hat eigentlich entschieden, alle laufenden Diskussionen und Verhandlungen zu stoppen, zu sistieren.
Und diese Reaktion hat ihn und seine Mitarbeiter gefordert.
Anstatt routinemäßig zu schauen, dass Dinge gut verwaltet werden, dass gut funktionieren, sind wir in einen fast Krisenmodus übergegangen. Aber eigentlich meine Arbeit ist dieselbe geblieben.
Denn auch in diesem Krisenmodus waren vor allem Gespräche gefragt. Nur ging es um ganz anderes. Die EU-Partner wollten wissen, warum eine solche Abstimmung möglich war, warum ein Ja möglich war, warum sich vorerst gar nichts ändert, wie viel Zeit die Schweiz sich gibt zur Umsetzung und. Ein ohnehin intensiver Alltag wurde noch intensiver.
Es geht fast immer um meinen Kontakt mit Bern, fast täglich nicht. Es geht um Kontakte, Diskussionen mit Vertretern der europäischen Institutionen, es geht um Konferenzen, es geht um Interviews, also viele Dinge.
Wobei all die vielen Dinge auf zwei Aufgaben zurückzuführen sind. Einerseits ist Balzaretti die Antenne Berns in Brüssel und er berichtet der Zentrale, was hier geschieht und wie sich die Haltung gegenüber der Schweiz entwickelt. Andererseits vertritt Balzaretti die Anliegen der Schweiz hier und kümmert sich um Verhandlungen nach den Vorgaben Berns. Und eins ist klar, die Schweiz steht vor schwierigen Verhandlungen. Zum Beispiel wegen der Personenfreizügigkeit. Eine ersatzlose Kündigung des Abkommens wäre für beide Seiten schlecht, das ist klar. Soll man also im Voraus schon zugeben, dass man unbedingt ein Ergebnis braucht? oder eher mal so tun, dass man das Abkommen notfalls fahren lassen könnte. Kurz, ist der Talent zum Bluff wichtig am Verhandlungstisch? Die Frage geht an Balzaretti.
Nicht wichtig. Klare, transparente Positionen sind viel wichtiger als die Versuche, etwas zu verstecken, das man plötzlich wie ein Kaninchen aus dem Hut rausholt. Also wenn das mit Bluff gemeint ist, glaube ich, ist es sogar gefährlich.
Bluffs gehören für ihn also nicht zum Geschäft, aber andere Eigenschaften, die in einer Pokerrunde gefragt sind, schon.
Starke Nerven, aber auch ein Fühlungsvermögen, nicht? Also die Fähigkeit, den anderen zu lesen, das sind sehr wichtige Merkmale.
Und Charme?
Charme spielt überall eine Rolle, bin ich überzeugt.
Die großen Augen des schlanken Tessiners funken kurz auf. Die zu einem Igel hochgebürsteten dunklen Haare stehen noch strammer.
Es schafft eine gute Atmosphäre, nicht? Aber wenn dahinter nichts steht, dann vielleicht auch kontraproduktiv.
Und wie wichtig ist Stolz?
Ja, eher Selbstbewusstsein. Also ich glaube, es ist wichtig, wenn man an den Verhandlungstisch geht, dass man vor allem weiß, was man will, welche die Stärken und vielleicht auch die Schwächen der eigenen Position sind und dass man die dann hartnäckig vertritt und verteidigt.
Und deswegen kann Roberto Balzaretti dem Ja zur Zuwanderungsinitiative sogar etwas Gutes abgewinnen.
Es ist gut, dass das Volk sich darüber äußert und ich als Angestellter, als Diplomat, nicht nur muss diesen Willen respektieren, sondern ich bin froh, dass ich weiß, was das Volk in der Schweiz will.
Doch auch er räumt ein, dass das Volk bei diesem Ja sich vielleicht nicht aller Konsequenzen bewusst war. Und dass es seine Meinung eines Tages auch wieder ändern könnte.
Das Volk kann sich in einigen Jahren nochmals darüber äußern und vielleicht aufgrund neuer Tatsachen, aufgrund einer neuen Situation anders entscheiden.
Die RUAG hat einen großen Fisch an Land gezogen. Der bundeseigene Rüstungs- und Technologiekonzern kann für die Ariane 5-Rakete eine Verschalung liefern, eine Art Helm, der die Satelliten beim Start schützt und für eine aerodynamische Form der Rakete sorgt. Ein Auftrag von 100 Millionen Franken. Ich habe RUAG-Chef Urs Breitmeier gefragt, warum setzt die RUAG immer mehr auf die Raumfahrt?
Raumfahrt ist seit Jahren ein Teil der RUAG-Strategie. RUAG hat diese Stellung in den letzten oder diesen Markt in den letzten Jahren laufend ausgebaut. Und dieser erteilte Auftrag der ESA ist ein weiterer Beweis, dass wir Erfolg haben.
Ist es auch ein zukunftsgerichteteres Segment als die Rüstungsindustrie?
Nicht zukunftsgerichteter, aber es ist eine wichtige Ergänzung zum Rüstungsteil oder zum Sicherheitsteil. Die Schweizer Tugenden, Qualität und Zuverlässigkeit zählen gerade in diesen beiden Bereichen sehr viel. Das ist die Basis unseres Erfolges.
Der Markt in der Raumfahrt ist wie in Ihrem Kerngeschäft der Rüstungsindustrie auch umkämpft. Auch US-amerikanische und europäische Konzerne bieten in diesem auch politisch ja beeinflussten Segment mit. Hat da die RUAG aus der Schweiz überhaupt eine Chance?
Das haben wir. Wir haben exzellente Mitarbeiter, sowohl bei den im Bereich der Hochschulen, als auch eben mit unserem dualen Berufsbildungssystem, eben auch in der Werkstatt. Das erlaubt uns, innovativ zu sein und hohe Qualität und Zuverlässigkeit an unsere Kunden zu liefern.
Also heisst das, die ausländische Konkurrenz macht Ihnen keine Bauchschmerzen?
Sie fordert uns heraus, aber diese Herausforderung nehmen wir gerne an und der sind wir gewachsen.
Noch vor einigen Jahren hat die RUAG ja hauptsächlich von Rüstungsgütern für die Schweizer Armee gelebt. Dieser Teil am Umsatz, der sinkt aber. Was hat die RUAG falsch gemacht?
Wir haben nichts falsch gemacht, im Gegenteil, wir haben alles richtig gemacht. Nur dank dem internationalen und dem Zivilgeschäft sind wir heute in der Lage, den immer kleiner werdenden Anteil der Armee an unserem Geschäft auszugleichen und die Armee mit dem zu versorgen, was sie braucht.
Also heißt das, die Umsatzeinbußen sind den Sparmaßnahmen in der Schweizer Armee geschuldet?
Wir haben einen Auftrag, die Armee auch in Krisenzeiten mit Technologie zu versorgen. Diesen Auftrag können wir nur erfüllen, wenn wir die Technologien auch weiterentwickeln können. Dazu brauchen wir internationales und Zivilgeschäft.
Die RUAG hat ja nach wie vor den Auftrag, für die ständige Modernisierung der Schweizer Armee zu sorgen. Gleichzeitig legen Sie den Fokus zunehmend auf die Raumfahrt. Schaffen Sie diesen Spagat?
Ja, RUAG ist ein technologiegetriebenes Unternehmen. Zivile und militärisches Geschäft erfordern ganz spezielle Kompetenzen und Technologien. Diese können wir so optimal miteinander kombinieren und sie bilden die Basis unseres Erfolges.
Herr Breitmeier, was macht die RUAG in 10 Jahren? Ist sie dann vor allem ein Raumfahrtsunternehmen?
Nein, die RUAG wird auch in 10 Jahren ein Technologieunternehmen sein, das sowohl im Land, in der Luft wie auch im Weltraum Lösungen anbietet, die höchsten Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Qualität gerade stehen.
Sagt Urs Breitmeier, er ist CEO der RUAG Holding. Traumberuf Arzt oder Ärztin. Über 3000 junge Menschen in der Schweiz möchten diesen Herbst ein Medizinstudium beginnen. Heute ist der entscheidende Tag für sie. Sie machen einen Eignungstest, denn das Medizinstudium unterliegt einer Zulassungsbeschränkung, dem Numerus Clausus. Und dies, obwohl es in der Schweiz zu wenig Ärzte gibt. Macht da eine Begrenzung der Studienplätze noch Sinn? Gaudenz Wacker.
Genau 793 Plätze für künftige Ärztinnen und Ärzte gibt es an den 4 Universitäten mit Numerus Clausus. 3.310 Personen bewerben sich dafür. Nur jeder 4., der heute am Eignungstest schwitzt, kann also ein Medizinstudium beginnen. Und das in einem Moment, wo in Schweizer Spitälern 40% der Ärzte aus dem Ausland kommen. Für die kantonalen Gesundheitsdirektoren ist daher klar:
Es kann nicht angehen, dass wir auf derart starke Weise von ausländischen Ärzten, die in der Schweiz tätig sind, abhängig sind.
Sagt Michael Jordi, er ist Zentralsekretär bei der Konferenz der Schweizer Gesundheitsdirektoren. 770 Medizinstudierende haben letztes Jahr ihr Abschlussdiplom erhalten. Nötig wären aber bis zu 1300, also etwa 500 mehr, rechnete der Bundesrat bereits vor 3 Jahren. Jetzt, nach dem Jahr zur Masseneinwanderungsinitiative, bräuchte es vielleicht sogar noch mehr, sagt der Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz Christoph Eimann. Er hat gerade diese Woche bekannt gegeben, in Basel die Anzahl Studienplätze aufzustocken.
Die Situation wird sich möglicherweise noch verschärfen. Also wir sind sicher auf dem richtigen Weg, wenn wir die Kapazitäten erweitern und müssen jedenfalls noch genau hinschauen, ob wir nochmals erhöhen müssen.
Die medizinischen Fakultäten haben daher in den letzten Jahren bereits rund 200 zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen, erklärt bei der Schweizerischen Universitätskonferenz Valérie Claire. Sie warnt aber davor, den Numerus Clausus aufzuheben. Eine Zulassungsbeschränkung garantiere Qualität. Zudem verbrächten die Medizinstudierenden viel Zeit mit Patienten am Krankenbett.
Man kann nicht ständig 20 Studierenden um einen kranken Menschen haben. So die Gruppen müssen klein sein und man kann nicht beliebig viele Studierenden ausbilden.
Und schließlich kostet jeder Ausbildungsplatz viel Geld. Geld, das in den letzten Jahren die Kantone aufgeworfen haben. Sie fordern daher jetzt Geld vom Bund. In der Diskussion um die Anzahl Studienplätze müsse aber eine Frage erlaubt sein, sagt Valérie Claire. Was heisse denn genug Ärzte in einem Land, das schon eine der höchsten Ärztedichten der Welt hat? Sie gibt ironisch zu bedenken:
Die Anzahl ausgebildeter Ärzte reicht sicher nicht, wenn alle Kardiologen werden, in Basel eine Praxis eröffnen und 60% arbeiten.
Dort in Basel, sagt der liberale Erziehungsdirektor Christoph Eimann, offen:
Dann müssen wir auch sehen, und das ist eine Maßnahme, die mir nicht gefällt, ob man auch aus Orten, wo ein Überfluss an Ärztinnen und Ärzten besteht, in städtischen Gebieten, auch Möglichkeiten für einen Transfer in solche Gebiete vorsehen kann, in dem ein Mangel herrscht.
Eine Umsiedelung von Ärzten. Konkrete Pläne dafür gibt es heute allerdings nicht. Trotz allem, die Faszination am Metier ist ungebrochen. Bester Beweis dafür sind die 3300 jungen Leute, die heute über dem Eignungstest fürs Medizinstudium schwitzen.
Kaum ist die offizielle Feuerpause in der Ostukraine beendet, lässt der ukrainische Präsident Poroschenko Widerstellungen von Separatisten beschießen. Bei heftigen Gefechten sollen mindestens 150 Aufständische getötet worden sein. Peter Giesling in Moskau, erneut schwere Gefechte. Stimmt der Eindruck, dass sich die Lage verschärft hat?
Ja, ganz eindeutig. Mit der Aufkündigung der Waffenruhe am letzten Wochenende, der Waffenruhe, die ja von den Separatisten nie wirklich eingehalten worden war, hat die ukrainische Armee eben wieder massiv begonnen, die prorussischen Milizen und deren Stellungen zu bekämpfen. Und auch jetzt in diesen Minuten wird geschossen, mit schwerem Geschütz, zum Teil auch aus der Luft. Und diese Gefechte haben offenbar vor allem auf Seiten der Aufständischen nun zahlreiche Verletzte und, wie wir gehört haben, etwa 150 Tote gefordert.
In diesen Tagen soll es wieder Gespräche geben über eine dauerhafte Waffenruhe in der Ostukraine. Ist das noch eine ernsthafte Option?
Ja, ein Waffenstillstand muss eine Option sein, immer. Man denke da nur an die vielen zivilen Opfer. Ich habe den Eindruck, dass die ukrainische Armee jetzt vor dem Beginn einer solchen nächsten Waffenruhe vor allem militärisch mehr oder weniger unumkehrbare Fakten schaffen möchte, also die Separatisten schwächen möchte. So schnell aber, denke ich, werden wir kaum einen wirklich stabilen Waffenstillstand haben.
Wo liegen denn die Schwierigkeiten?
Nun, die Schwierigkeiten, die liegen bei der Verschiedenartigkeit der Partner, die eine solche Waffenruhe vereinbaren müssten. Wenn die ukrainische Regierung auf Vermittlung der OSZE hin mit einzelnen selbsternannten Kommandanten des ostukrainischen Widerstandes verhandeln, so fühlen sich eben diese Kämpfer oder nicht alle Kämpfer in diese Verhandlungen mit eingebunden. Die sind zum Teil sehr eigenmächtig, unkontrollierbar organisiert und lassen sich nur schwer einbinden. Wichtig scheint mir hier vor allem, dass dann die russische Seite gegenüber dem bewaffneten Widerstand dort unmissverständliche Signale setzt. Und ein Waffenstillstand allein wäre natürlich auch noch keine Lösung, nur ein erster Schritt in eine vielleicht konstruktive Richtung. Man müsste sich auch auf weitere Etappen einigen können, auf Parlamentsneuwahlen beispielsweise, auf Föderalisierungsschritte beispielsweise. Und diese Maßnahmen, solche Schritte, die gehen eben den Separatisten in der Ostukraine leider zu wenig weit.
Wie stark ist denn die Position des neuen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko? Hat er bessere Karten für eine Lösung als sein Vorgänger?
Also beim bewaffneten Widerstand in der Ostukraine kaum, aber bei den Russen, da kommt er besser an. Bei den Russen, die ja einen wichtigen Part spielen, die sind gewissermaßen Brandstifter oder Mitbrandstifter gewesen und jetzt agieren sie zugleich auch als Brandlöscher. Also von den Russen wird Poroschenko besser respektiert als sein Vorgänger. Innenpolitisch aber kann sich der neue ukrainische Präsident Poroschenko leider auf keine Hausmacht abstützen. Also ich denke, seine Position ist eher schwach.
Der Westen möchte Druck machen auf Russland und droht mit weiteren Sanktionen. Wie ernsthaft ist diese Drohung?
Nun, wir haben ja in den letzten paar Wochen gesehen, dass der Westen zögert, wenn es um die Verhängung wirklich griffiger Sanktionen geht. Aber allein die Androhungen, die haben die russische Wirtschaft bereits spürbar getroffen und vor allem auch Investoren abgeschreckt. Ganz persönlich denke ich, dass die Verhängung sehr griffiger Sanktionen gegenüber Russland bei den Russen auch eine Trotzreaktion, also gewissermaßen das Gegenteil des Erhofften, bewirken könnte. Dass Russland also die Verhängung massiver Sanktionen auch zum Anlass nehmen könnte, beispielsweise selbst militärisch in der Ostukraine einzugreifen, beispielsweise unter dem Deckmantel sogenannter russischer Friedenstruppen. Aber das ist nun eine Spekulation. Im Moment jedenfalls scheint auch Russland auf friedlichem Weg eine Lösung anzustreben. Aber es ist, wie gesagt, alles im Fluss, vieles kaum vorhersehbar und vor allem alles sehr unkontrollierbar im Moment.
Danke für diese Einschätzungen nach Moskau. Das war unser Korrespondent Peter Giesling. Es ist 7:07. Für viele gelten die Niederlande als eine Art Cannabis-Eldorado. In sogenannten Coffee-Shops wird seit Jahren Cannabis verkauft und geraucht, allerdings unter strengen Bedingungen. Denn auch in den Niederlanden sind Verkauf, Besitz und Konsum von Drogen jeglicher Art grundsätzlich verboten. Und auch gegen die Hanfbranche geht die Regierung immer härter vor, gerade auch gegen die Coffee-Shops. Doch die repressive Politik hat unerwünschte Nebenwirkungen. Elsbeth Gucker berichtet.
Niederländische Coffeeshops sind weltweit die einzigen Kneipen mit zwei Menükarten. Eine fürs Essen und Trinken und eine für Haschisch und Marihuana. Aber es sind auch die einzigen Kneipen, die so oft und so intensiv kontrolliert werden und die ohne Pardon schließen müssen, wenn sich ein Besitzer nicht an die vorgeschriebenen Regeln hält. Etwa wenn die Polizei bei einer Razzia mehr als ein halbes Kilogramm weiche Drogen findet oder einen Besucher unter 18 Jahren. Ein paar hundert Coffeeshops mussten in den letzten Jahren dicht machen, weil sie die Regeln verletzten. Die Folge? Der illegale Straßenmarkt blüht auf.
Hoe hoger en hoe meer barrières er zijn om op een toegestane manier aan je cannabis te komen, hoe eerder je die illegale kant opgaat.
Je mehr und je höhere Barrieren es gibt, um auf eine geduldete Art und Weise zu einem Joint zu kommen, desto eher sind Konsumentinnen und Konsumenten geneigt, die Illegalität aufzusuchen, hat Marije Wouters festgestellt. Die Kriminologin an der Universität von Amsterdam verfasste eine Doktorarbeit über die Auswirkungen der Cannabiskontrollen. Sie untersuchte dafür die Coffeeshops und den Schwarzmarkt. Dabei konstatierte sie, dass immer mehr Kuriere Haschisch oder Marihuana frei Haus liefern, wie im Ausland eine Pizza. Anders sei es bei den Dealern, die nur auf der Straße verkaufen.
Bijvoorbeeld de straatdealers verkopen vaak hoofdzakelijk harddrugs en daarnaast een beetje softdrugs.
Straßendealer verkauften zur Hauptsache Heroin, Kokain und andere harte Drogen, lautet das Untersuchungsergebnis der Kriminologin. Cannabis ist für diese Verkäufer ein bloßes Nebengeschäft. Das Risiko, dass Konsumentinnen und Konsumenten mit harten Drogen in Berührung kommen, ist auf der Straße also wesentlich größer als in einem Coffeeshop. Zudem ist die auf der Straße angebotene Ware oft verunreinigt und dieser Handel bringt Belästigungen aller Art mit sich, etwa wenn die Dealer ständig mit ihren Motorrollern an- und abfahren. Für niederländische Begriffe ist dies alles eine seltsame Entwicklung. Denn damals, in den 1980er Jahren, wurden die Coffeeshops ja ins Leben gerufen, um den weichen vom harten Drogenmarkt zu trennen. Seither gehen die weichen Drogen in den Coffeeshops über die Theke und die Regierung drückt ein Auge zu. Denn sie wollte vermeiden, dass Jugendliche in Kontakt kommen mit Heroin und ähnlich harten Substanzen. Damals wurde die Drogenpolitik auch im Gesundheitsministerium gemacht. Heute ist bezeichnenderweise der Justizminister federführend. Marije Wouters findet das, wie viele andere Drogenexperten, keine gute Entwicklung. Die Erfahrung in den letzten 3 Jahrzehnten habe gezeigt, dass die Anzahl der Konsumierenden gleich bleibe, unabhängig, ob die Politik tolerant oder repressiv sei. Gute Information sei doch viel wichtiger, sagt die 35-jährige Wissenschaftlerin. Als positives Beispiel erwähnt sie das Städtchen Haarlem. Dort tragen die Coffeeshops ein Gütesiegel.
In Haarlem haben sie ein Keurmerk nun für die Coffeeshops.
Mit dem Gütesiegel hätten sich die Coffeeshop-Besitzer verpflichtet, ihre Kunden über das Produkt und seine Wirkung aufmerksam zu machen. Information und Prävention, darauf möchte Marije Wouters von der Universität von Amsterdam in Zukunft setzen und nicht auf windige Straßendealer.
Der Bericht von Elsbeth Gucker. Mehr zur umstrittenen Drogenpolitik in den Niederlanden hören Sie in der Sendung «International» morgen Samstag um 9 Uhr auf Radio SRF 2, um 11.30 Uhr auf SRF 4 sowie am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1. Wenn der Tross der Tour de France unterwegs ist, ist nur selten ein Schweizer Team mit dabei. Das letzte Mal war das vor 8 Jahren der Fall. Insofern ist es bemerkenswert, wenn die Schweiz ab morgen, wenn die 101. Tour de France startet, wieder mittut, mit dem Team IAM. Wer dahinter steht und welche Ziele IAM hat? Sportredaktorin Baba Golpi.
Das Team IAM wurde letztes Jahr gegründet und ist ein sogenanntes Continental Professional Team. Das heißt, ein Team, das gewissermaßen in der zweithöchsten Liga fährt, mit diesem Status aber zu den wichtigsten Radrennen des Jahres eingeladen werden kann. Nur gerade 4 Teams erhalten für die Tour de France eine solche Einladung, eine Wildcard. Dass es dieses Schweizer Team überhaupt gibt, liegt an Besitzer Michel Tetta, Inhaber der Genfer Vermögensverwaltungsfirma IAM. Der 63-jährige Walliser ist radbegeistert. Rund 10 Millionen Franken investiert er jährlich ins Team. Seine Fahrer gestern zum ersten Mal bei der offiziellen Tour de France Teampräsentation auf der Bühne gesehen zu haben, erfüllt ihn mit Freude und Zufriedenheit.
C'est une grande émotion parce que c'est la première fois et de voir tous ces coureurs là sur l'estrade, c'est vraiment une grande sensation de joie et de bonheur.
Doch Michel Tetta will, dass ihm sein Team nicht nur auf der Showbühne, sondern auch auf den Straßen der Tour de France Freude bereitet. Teamleader von IAM an der Tour de France ist Matthias Frank, der zuletzt bei der Tour de Suisse auf Rang 2 fuhr und an der Tour de France einen Rang unter den ersten 10 anstrebt.
Ich denke, ich bin parat, die Form ist gut und es ist das grösste Rennen, das jetzt hier bevorsteht. Und es ist ein bisschen auch eine Show drumherum. Man einfach merkt, dass alles eine Nummer grösser ist als bei anderen Rennen. Und da dürfen wir stehen als Teamleader. Das wird auch eine sehr schwere Aufgabe sein, die nächsten 3 Wochen.
Die mangelnde Erfahrung wird für Matthias Frank und das ganze Team eine der grössten Herausforderungen werden. Das einzige Tour de France-Abenteuer von Matthias Frank endete vor 4 Jahren bereits beim Auftaktzeitfahren in Rotterdam mit einem Sturz. Sein Edelhelfer Marcel Wies ist überhaupt das erste Mal an der Tour de France dabei. Das Team Yam trägt mit 5 Schweizern wesentlich dazu bei, dass dieses Jahr insgesamt 9 und somit so viele Schweizer wie seit Jahren nicht mehr an der Tour de France starten. Marcel Wies erhofft sich dadurch auch eine gewisse Signalwirkung.
Es ist hoffentlich auch zum Beispiel für einen Nachwuchs, der das im Fernsehen schaut, eine Motivation, wirklich, aha, mal, der Schweizer Radsport erlebt. Und das ist ein gutes Projekt, da kann man etwas erreichen. Und ja, es ist schön zu sehen, dass der Radsport doch noch einen grossen Stellenwert hat.
Zuerst müssen die Schweizer und das Team Yam aber noch beweisen, dass sie nicht nur mitfahren bei der Tour de France, sondern auch Akzente setzen können. Das wird nicht einfach, denn das Team ist insgesamt jung und unerfahren und nur mit Motivation und Begeisterung gewinnt man an einer Tour de France höchstens Sympathien. Ziel ist aber auch sportlich erfolgreich in Erscheinung zu treten.
Die Tour de France startet morgen in Yorkshire in England mit einer ersten Etappe über 190 Kilometer von Leeds nach Harrogate. Es ist eins. Gleich im 1. und 4. der Machtanspruch der ISIS-Terroristen in Irak. Islamischer Fundamentalismus, Unterdrückung, Gewalt. Wir sprechen darüber mit Hartmut Fähndrich, einem der bedeutendsten Übersetzer vom Arabischen ins Deutsch. Das Tagesgespräch nach dem Wichtigsten in den Schlagzeilen jetzt mit Bettina Studer.
150 getötete Aufständische, dies ist die Bilanz der jüngsten Kämpfe im Osten der Ukraine. Regierungstruppen berichten zudem von 2 getöteten Soldaten, eine Bestätigung der Angaben gibt es nicht. 18 Monate Gefängnis, so lautet das Urteil eines Londoner Gerichts gegen Andy Coulson, den früheren Chefredaktor des inzwischen eingestellten Boulevardblatts News of the World. Coulson sei der Hauptverantwortliche des Abhörskandals, dem zahlreiche Politiker und Prominente zum Opfer gefallen seien, so die Begründung. 10 Jahre genügen. Das Parlament in Bolivien senkt das Mindestalter für Kinderarbeit um 4 Jahre von 14 auf 10. Der Ombudsmann des Landes bezeichnet den Entscheid als Verstoß gegen die Menschenrechte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.